Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, es ist 17:30 Uhr. Hier ist das Regionaljournal.
Regionaljournal Basel, das sind heute oben unsere Themen. Wenn das auf dem Teller nicht den Erwartungen entspricht. Das Basler Kantonslabor macht in Restaurant Qualitätskontrolle. Wo sich Fuchs und Dachs gut nachsagen. Auf dem Bruderholz ist ein Wäldli durch ein Bauprojekt bedroht. Und
Polizisten sind Menschen wie jeden anderen auch. Also die haben auch ihre Sorgen noch neben dem Arbeiten.
Nachdem ein Polizist das Rheinfeld wild um sich geschossen hat, gibt Polizeipsychologin Sandra Rüeg Einblick in ihren Alltag. Das Wetter, morgen ist es bewölkt, ein bisschen Schnee ist möglich. Mikrofon der Martin Jordan. Das Basler Kantonslabor schickt jedes Jahr Mitarbeiter auf Pirsch, um in Restaurant Qualitätskontrollen zu machen. Das Ergebnis von letztem Jahr lässt aufhorchen. Zwar ist die Qualität von Suppe, Salat und Dessert im Vergleich zu anderen Jahren besser geworden, gar nicht gut bestellt ist es aber um Fleisch- und Fischgericht. Caroline Türkauf.
In über der Hälfte dieser Restaurants, die die Mitarbeiter vom Basler Kantonslabor untersucht haben, ist die Qualität von Fleisch und Fisch nicht einwandfrei. Das zeigen die neuesten Zahlen. Daraus abzuleiten, dass Fleisch und Fisch, die man in Basler Restaurants geniessen will, schlecht ist, kann man aber nicht, sagt Philipp Hoggenjos, Leiter vom Lebensmittelinspektorat vom kantonalen Labor Basel-Stadt.
Wir nehmen natürlich vornehmlich solche, die risikoreich sind, also eher schlechte Restaurants, nehmen wir vermehrt dran. Es sind aber auch Takeaways dabei.
Schlechte Restaurants sind kurz gesagt solche, die nicht sauber sind. Die Mitarbeiter vom Kantonslabor kennen sie genau, kontrollieren sie darum jedes Jahr. Die guten, die die Hygiene und die Räumlichkeiten nicht zu beanstanden geben, werden lange nicht alle Jahre kontrolliert. Als dieses Jahr bei diesen sogenannten schlechten Restaurants gerade das Fleisch und der Fisch schlecht abschneiden, das sind kein Zufall, sagt Philipp Hoggenjos.
Es spielt eine Rolle, dass wegen der Wirtschaftskrise weniger Leute in die Restaurants gehen und dass natürlich gern die Gefahr besteht, dass die Ware überlagert wird.
Die Leute gehen wegen der Wirtschaftskrise weniger essen, das Fleisch wird überlagert und wird schlecht. Wird schneller schlecht als viele andere Produkte, zum Beispiel eben das Gemüse. Die Wirtschaftskrise ist aber nicht der einzige Grund für die schlechte Qualität.
Wir haben auch sehr viel Wirtewechsel bei uns in Basel. Und jeder schafft halt ein bisschen anders. Und darum kann das auch passieren, dass das dann halt in einem Fall schlechter wird als vorher.
Einen Weg, nur gerade in 3 von den untersuchten Restaurants, ist das Fleisch so schlecht gewesen, hat es derart viele schädliche Keime drin gehabt, dass es auch ein Konsument schlecht geworden wäre, wenn er es verdruckt hat. In den allermeisten Fällen aber würde man es als Konsument ohne Reagenzglas und sonstiges Laborinstrument gar nicht merken, dass das Fleisch oder der Fisch nicht einwandfrei ist.
Da besteht nicht eine unmittelbare Gefahr vom Konsument, sondern die Ware entspricht nicht den Erwartungen vom Konsument, der das bestellt.
Den Erwartungen, dass das Fleisch einwandfrei ist, dass es der Wert vom Lebensmittelgesetz entspricht. Und sie dürfen durchaus hoch sein, die Erwartungen der Konsumenten. Schliesslich sei es ja grundsätzlich kein billiger Spass, auswärts Fleisch und Fisch zu essen, findet der Philipp Hoggenjos.
Zu den Nachrichten. Der Basler Pharmakonzern Novartis spürt bei der geplanten Übernahme von Alcon Gegenwind. Alcon, der in der Augenheilkund tätig ist, zeigt sich in einer Stellungnahme enttäuscht vom Vorgehen von Novartis. Zum Wohl der Alcon-Minderheitsaktionäre seien Schutzmechanismen etabliert worden und die Mechanismen probiere Novartis jetzt zu umgehen, schreibt Alcon. Novartis hat den Minderheitsaktionär ein Angebot für die komplette Übernahme von Alcon gemacht. Das Angebot ist aber tiefer als der Durchschnittspreis, wo Novartis für die Aktien vom Mehrheitsaktionär Nestle zahlen will. In der beiden Basel hat es zurzeit noch massenweise Vorrat an Schweinegrippe-Impfstoff. Der Baselbieter Kantonsarzt Dominik Schor redet davon, dass von den rund 100'000 Dosen, die beim Bund bestellt worden sind, bis jetzt nur etwa die Hälfte an Ärzte, Impfzentren und Spitäler ausgeliefert worden sind. Auch im Kanton Basel-Stadt seien noch mehrere tausend Impfstoffdosen an Lager, sagt Kantonsärztin Ann Witschi.
Ich denke, wir werden am Schluss sowieso noch Vorrätung haben. Wir haben auch nicht alles abgerufen, was wir eigentlich zur Verfügung hatten vom Bund. Wir haben einfach gesehen, wo die Impfbereitschaft abgenommen hat, haben wir halt einfach sinnvollerweise nicht mehr alles bestellt. Aber ich denke, es wird trotzdem noch relativ viel übrig bleiben im Kanton.
Was am Schluss übrig bleibt, müssen die Kantone an den Bund zurückgeben. Er entscheidet dann, was mit dem Impfstoff passiert. Der WWF Region Basel macht Einspruch gegen den Bebauungsplan für das Bauprojekt Citygate. Wie der WWF mitteilt, richtet sich sein Einspruch nicht gegen die geplanten Baukörper auf dem ehemaligen MIBA-Areal an der St. Jakobstrasse. Der WWF verlangt vielmehr, dass im Bebauungsplan Vorgaben zu den Fassaden gemacht werden. Weil Citygate-Gebäude beim Wald gebaut werden, könnten sich die Bäume in den Glasscheiben spiegeln und so zu Todesfallen für Vögel werden, die reinfliegen. Der WWF fordert darum, dass die Fassade z.B. mit spiegelfreiem oder reflexionsarmem Glas oder mit Rollläden gestaltet werden. Wie im Basler Bau- und Verkehrsdepartement zu erfahren ist, sind gegen den Bebauungsplan Citygate noch zwei weitere Einsprachen eingegangen. Um was es bei denen geht, wird allerdings nicht gesagt. Der Basler Münsterpfarrer Bernhard Rothen wechselt definitiv an die evangelische Kirchgemeinde Hundwil im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Er verzichtet darauf, seine Entlassung am Basler Münster anzufechten. Das teilen der Bernhard Rothen selber und die evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt mit. Der Pfarrer, der seit 18 Jahren am Münster tätig ist, rekurriert also nicht gegen seine Entlassung, auch wenn er mit der Kündigung nicht einverstanden ist. Für das gäbe es zwei Gründe, sagt der Bernhard Rothen. Erstens feiere ich das zu einer Zerrissprobe zwischen zwei Lager in der Gemeinde.
Der zweite Grund ist mir aber selber noch wichtig. Auch sogar wenn ich die Zerrissprobe könnte gewinnen, würde ich damit eine Machtprobe noch der Gemeinde auferlegen. Und ein Pfarrer, der versucht, mit Macht seine Stelle zu sichern, tut etwas verspielen von dem, was seine Arbeit möglich macht. Ein Pfarrer dient ja einer Botschaft, die ohne Macht zu den Herzen kommt, die wirbt um ein freies Vertrauen. Und darum, sobald dass man muss für die Stelle kämpfen als Pfarrer, verliert man eigentlich das, was die Arbeit erst und den Dienst möglich macht. Und das habe ich eben nicht können und nicht wollen.
In 2,5 Wochen kommt es wegen der Entlassung von Bernhard Rothen noch zu einer außerordentlichen Versammlung von der Münstergemeinde. Das haben rund 100 Mitglieder mit einer Unterschriftensammlung verlangt. Vielen ist es allweil noch gar nie aufgefallen, aber in der Nähe von der Basler Kunsteisbahn gibt es auf dem Bruderholz ein kleines Wäldli. Das zusammenhängende Waldstück an der Lärchenstrasse ist jetzt aber bedroht. Die Besitzer von der Parzelle, ein Versicherungskonzern, will das Wäldli roden und 7 Einfamilienhäuser anstellen. Die Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich seit längerem gegen das Bauprojekt. Sie sehen das ökologische System auf dem Bruderholz gefördert. Peter Bollack.
Mit rund 1200 Unterschriften wehrt sich die IG 1760 gegen die Überbauung von einer grösseren Parzelle an der Lärchenstrasse auf dem Bruderholz. 1760 ist die Nummer, die die Parzelle trägt. Die Zahl von 1200 Unterschriften sei bemerkenswert, meint Christian Zink von der IG 1760.
Wir haben in 4 Wochen, ohne aktiv zu sammeln, 1200 Unterschriften zusammengekriegt. Und die Unterschriften kommen nicht nur vom Bruderholz und vom Gundeli, sondern kommen aus der ganzen Stadt. Was zeigt, dass die Bevölkerung sehr daran interessiert ist, dass so ökologisch wertvolle Gebiete wie der Grüngürtel eben erhalten bleiben in unserer Stadt.
Ein Grüngürtel vom Bruderholz bis zum Margretenpark. Der sei nicht zuletzt wichtig für die Tiere, die im Gebiet wohnen. Der Christian Zink, der Anwohner ist, zählt sie auf, als ich mit ihm das Gebiet anschaue.
Den Fuchs haben wir schon im Garten gehabt, den Dachs haben wir hier schon gesehen über die Strasse laufen. Der Eichelhäher sitzt manchmal auf dem Ast hinter den Bäumen. Der Buntspecht höre ich klopfen im Sommer, sehen ihn auch. Also das sehen wir alles hier. Ja. Die Tiere die leben hier. Und man sieht auch einen ganz deutlichen Wildweg vom Bruderholz in den Margretenpark runtergehen, wenn man hinter die Häuser schauen.
Dass ökologisch Gleichgewicht gestört wäre, wenn die Besitzerin von der Parzelle, ein grosser Versicherungskonzern, dort wurde wie geplant 70 Bäume fällen und dann 7 Einfamilienhäuser aufs Gelände stellen, ist für den Christian Zink aber nicht der einzige Grund, warum er sich mit Händen und Füßen gegen die Pläne wehrt. Er hat auch Angst, der Hang könnte rutschen. Die Parzelle 1760 ist stark abgeschrägt. Der Christian Zink zeigt unterhalb vom Gebiet auf einem Mauer, wo tatsächlich nicht besonders stabil aussieht.
Das kleine Stützmäuerli, das sollte während der Bauzeit, wenn die Bäume mal weg sind, der ganze Hang heben, der heute schon in Bewegung ist. Und Sie sehen ja, das ist total unmöglich, dass so ein kleines Mäuerli so einen Hang so in dieser Steilheit zurückheben kann. Also die Häuser hier an der Dietigerstrasse sind akut gefährdet während der Bauzeit.
Und dann macht er sich mit Blick auf die Regierung, die die Stadt mit neuen Wohnungen attraktiver für Zuzüge machen will, noch ein paar grundsätzliche Gedanken.
Mir dunkt es manchmal, es fehlt durch Blick fürs Ganze. Man hat das Programm mit den 5'000 neuen Wohnungen und dann wird alles untergeordnet. Und man vergisst dabei, dass in dieser Stadt ja schon Menschen leben, auch gute Steuerzahler leben, die irgendwann mal die Nase voll haben und dann weggehen.
Dieser Problematik ist sich der Marc Keller, Sprecher vom Bau- und Verkehrsdepartement, durchaus bewusst. Wie zum Beispiel auch auf dem Landhofareal im Gleibasel gäbe es auch an der Lerchenstrasse einen Zielkonflikt zwischen den Ansprüchen der Anwohner, ihren Lebensraum zu halten, und dem Anspruch vom Stadtkanton, mehr Wohnraum zu schaffen. Denn darauf sei man angewiesen.
Der durchschnittliche Flächenbedarf pro Einwohner steigt ständig. Der nimmt alle 10 Jahre um 10% zu. Der Trend ist nicht oder noch nicht gebrochen. Und das bedingt einfach, dass zusätzliche Wohnungen neu erstellt werden. Sonst nimmt die Einwohnerzahl von der Stadt Basel kontinuierlich ab. Und das sollte man vermeiden.
Die Auseinandersetzung um die Parzelle 1760 ist damit allerdings sicher noch nicht ausgestanden. Denn die wird auf ganz verschiedenen Ebenen geführt und geht vermutlich noch Jahre. Sicher auch im Zusammenhang mit dem kantonalen Zonenplan, der nächstes Jahr revidiert wird.
Der Beitrag von Peter Bollack. Es ist 16:06 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Zuerst ein Basler Polizist, der wegen Pornografie verurteilt und fristlos entlassen wird, und gestern einen, der das Rheinfelde wild um sich schiesst. Was ist eigentlich mit den Polizisten los? Wie es in ihnen aussieht, was ihnen Kummer macht, am ehesten wissen das noch Polizeipsychologinnen. Sie treten einerseits auf, wenn Leute aus dem Polizeigehen nach tragischen Ereignissen Hilfe brauchen. Andererseits sollten sie aber auch präventiv arbeiten und reagieren, wenn ein Polizeibeamter oder eine Beamtin private oder berufliche Probleme hat. Sandra Rüegg ist seit anderthalb Jahren Polizeipsychologin im Kanton Basel-Land. Der Peter Bollack hat mit ihr geredet und sie gefragt, wie die Arbeit von einer Polizeipsychologin im Wesentlichen aussieht.
Also ich denke, grundsätzlich der Beruf von einem Polizeipsychologen oder einer Polizeipsychologin als solches wird sich unterscheiden auch mit der Person, die diese Funktion oder die Rolle ausübt. Das merkt man also im Austausch. Wir sind sehr gut vernetzt, die psychologischen Dienste von der Polizei, speziell im Konkordat, aber auch gesamtschweizerisch. Und ich denke, dort ist wirklich, merkt man gut, dass die Rolle und die Funktion jeweils im Gore ein Stück weit angepasst wird, aber sicher halt auch der Person. Aber in erster Linie sind jetzt spezifisch auch bei uns, sind das organisationspsychologische Sachen, sind aber auch notfallpsychologische Sachen. Aber wir sind grundsätzlich intern da für die Organisation und für unsere Leute, die bei uns arbeiten und nicht nach aussen.
Sie haben gesagt, es wird im Gore angepasst. Was heisst das konkret? Also irgendwie eine Polizeipsychologin im Kanton Basel-Land muss auf andere Sachen Rücksicht nehmen, weil jetzt, wie jetzt ein Polizeipsychologe, ich sage jetzt im Kanton Graubünden.
Ich kann mir vorstellen, dass es einfach Unterschiede gibt, weil Kulturen unterschiedlich sind in den einzelnen Gore und aber auch das Umfeld unterschiedlich ist. Also, Sie vergleichen jetzt Graubünden, Basel-Land, das sind sicher Unterschiede, aber es macht sicher auch einen Unterschied, ob das eine Kantonspolizei Zürich ist oder eine Kantonspolizei Bern. Also ich denke, es sind die Grösse der Gore, die sicher Unterschied machen, aber auch die Strukturen der psychologischen Dienste. Ist das eine Person oder sind das mehrere Personen, die den Dienst bildet.
Die Arbeit von einer Polizeipsychologin, wie könnte man die so ein bisschen zusammenfassen?
Also ich denke, es ist mal wie die Polizei generell. Es ist kein Tag wie jeder andere. Also es wechselt von Tag zu Tag. Es sind immer unterschiedliche Tagesabläufe. Oft weiss man auch nicht, was auf einem zukommt. Das hat sicherlich auch mit dem Metier der Polizei zu tun. Und so ist auch mein Arbeitstag. Es ist nie einer gleich wie der andere. Das kann sich erstrecken von Einzelgesprächen mit Mitarbeitenden zu Gruppengesprächen, wo wir Nachbesprechungen machen von Ereignissen, die belastend sind, oder von Eindrücken, die belastend sind. Aber auch absolut Sachen wie Aus- und Weiterbildung, die auch zu meinem Aufgabengebiet gehören.
Aber ist es denn generell so, dass Sie sagen wir mal, von sich aus aktiv werden, oder müssen Leute aus dem Gehör zu Ihnen kommen und sagen, also jetzt brauche ich eine Beratung?
Also wenn es nicht außerordentliche Ereignisse sind, die in einem grösseren Rahmen sich abspielen, dann nachher ist es eigentlich so, dass die Mitarbeiter auf mich direkt zukommen. Ich gehe in der Regel nicht nachfragen, sondern sie wissen, dass das Angebot vorhanden ist und sie wissen, dass sie sich melden können, wenn sie Schwierigkeiten haben. Das verhält sich aber ein bisschen anders, wenn wir grössere Ereignisse haben, wie jetzt der Unfall kürzlich in Laufen hinten mit den Jungen, die dort gestorben sind und verletzt worden sind. Dort gehe ich aktiv auf die Leute zu und frage, wie geht es euch, braucht ihr etwas oder nicht. In dem Fall jetzt ist der Wunsch nicht da gewesen, das hat ein Einzelgespräch gegeben. Aber dort müssen sich wirklich dann die Mitarbeiter darum kümmern und sie dürfen selber entscheiden, was für sie gut ist.
Sie haben jetzt das Beispiel von Laufen genannt. Wie ist denn, wenn jemand jetzt im privaten Umfeld ein Problem hat, kann er dann auch zu Ihnen kommen? Oder ist auch die Erwartung, dass sich dann jemand bei Ihnen meldet?
Die Erwartung im Grundsatz nicht. Es soll eine Hilfeleistung und eine Unterstützung sein. Und sie dürfen, also die Mitarbeitenden, die wollen und sich Türen öffnen und privat Schwierigkeiten haben, die dürfen sich selbstverständlich melden, weil der Mensch ist ein Ganzes und Polizisten sind Menschen wie jeden anderen auch. Also die haben auch ihre Sorgen noch neben Arbeiten und selbstverständlich kann das einen Einfluss haben aufs Geschäft und dort ist die Haltung einfach so, dass man sagt, wir wollen eigentlich den Leuten dort wirklich einen Boden bieten. Es kann aber auch sein, ich bin Psychologin und nicht Psychotherapeutin. Also es kann absolut sein, dass ich jemanden weiterverweisen muss oder die Leute auch können Adressen bei mir erfragen und dann helfe ich ihnen, etwas Entsprechendes zu finden, das ihnen weiterhilft.
Wie ist es denn, wenn zum Beispiel jetzt im Umfeld von einem Polizist oder einer Polizistin die finden, du hast private Probleme, die du uns dort schilderst, Gang zum Psychologen und der oder die verweigert sich. Was läuft denn da ab?
Ja, da müsste ich zuerst mal Kenntnis haben davon. Dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich die Person vielleicht einmal ansprechen würde. Aber wüsste jetzt nicht, ist mir bis anhin noch nie so zu Ohren gekommen. Und in der Regel denke ich, ist es schon sinnvoll, wenn sich ein Mensch selber kann dazu motivieren kann, zum Kommen. Oder wenn halt vielleicht jemand sagt, los, mach doch den Schritt jetzt einmal und dann motiviert, den zu machen, dann nachher unterstütze ich dort sicher auch. Aber es ist ja so, dass es wichtig ist, dass Vertrauen da ist und dass man mit jemandem schwätzen kann, der einem in den Kram passt oder wo einem die Nase passt. Und dass ich nicht allen 500 wird passen, ist auch normal. Aber wichtig finde ich, dass man sie dann weiterverweisen kann oder einfach unterstützen und sagen, was für Optionen noch möglich wären.
Jetzt in so einem Fall, wo ich jetzt angetönt habe, wo jemand private Probleme hat und Sie haben die Gespräche, ist es auch möglich, dass Sie zum Beispiel mit der Familie, mit dem Umfeld von dem oder der auch noch reden? Oder ist das wirklich beschränkt auf den Betreffenden oder die Betreffenden selber?
Das kommt wirklich ein bisschen auf die Situation drauf an, was das für ein Ausmaß annimmt. Wie schon gesagt, ich bin nicht Psychotherapeutin oder Familientherapeutin. Ich bin wirklich Arbeits- und Organisationspsychologin von der Ausbildung her und dort muss ich dann irgendwo einmal auch einen Schnitt ziehen. Aber sicher probiere ich zu unterstützen, solange wie das möglich ist.
Polizisten, die Polizei generell hat heute eine wichtige Rolle, das hat sie immer gehabt, aber heute sollte sie noch viel mehr sein. Polizisten, Polizistinnen sieht man auch als Vertreter von Recht und Ordnung, vom Gesetz. In ihrer Arbeit merken sie da, dass das die Leute zum Teil auch belastet, dass das quasi ein Erwartungsdruck ist, der für die Leute schwierig ist?
Ja, ich denke, das sieht man auch in Aktionen, die im Moment laufen, nicht jetzt bei uns im Kanton, aber zum Beispiel in Zürich. Also die ganze Respektsache, die ganze Gewaltgeschichte, das ist zwangsläufig etwas, was auch unsere Mitarbeitenden natürlich belastet, nebst dem, wo sonst nicht so einfach ist.
Sie sprechen die Zürcher Kampagne an für Respekt. Ist das etwas, wo einem Polizist oder eine Polizistin kann helfen kann, eigene Probleme zu überwinden, indem man quasi da probiert mit einer Kampagne den eigenen Respekt oder Respekt vor dem eigenen Berufsstand quasi nach aussen zu tragen?
Ich denke, es geht ja mehr darum, dass in der Uniform halt wirklich auch Menschen stecken und dass das Bewusstsein irgendwie wieder in den Vordergrund treten, dass das eben nicht nur die Hüter von Recht und Ordnung sind, sondern dass wirklich in diesen Uniformen Menschen stecken. Und wer von uns Menschen will nicht respektvoll behandelt werden, denkt, das ist eine menschliche Thematik letztlich.
Seit Baselbierter Polizeipsychologin Sandra Rüegg. Mit ihr hat Peter Bolla geredet. 3 vor 6 im Regionaljournal Basel, hier nochmal das Wichtigste von der Sendung. Das Basler Kantonslabor hat auch dieses Jahr wieder in Restaurant Qualitätskontrollen gemacht. Schlecht abgeschnitten hat das mal die Qualität von Fleisch und Fisch. Das Lebensmittelinspektorat glaubt, dass das kein Zufall ist. Wegen der Wirtschaftskrise würden weniger Leute auswärts essen. Fleisch und Fisch würden darum relativ lang gelagert. Krankheitserreger in Fleisch- und Fischproben hat das kantonale Labor in immerhin 3 Fällen nachgewiesen. In den beiden Basel hat es zurzeit noch massenweise Vorrat an Schweinegrippe-Impfstoff. Im Kanton Basel-Land sind von rund 100'000 Dosen erst etwa die Hälfte ausgeliefert worden. Und auch im Kanton Basel-Stadt sind noch mehrere tausend Impfstoffdosen an Lager. Beide Kantone geben ihre Vorräte vorläufig noch nicht an den Bund zurück, sondern behalten sie noch für den Fall, dass noch eine zweite Schweinegrippewelle kommen wird. Der WWF Region Basel macht Einspruch gegen den Bebauungsplan für das Bauprojekt Citygate auf dem ehemaligen MIBA-Areal an der St. Jakobstrasse. Der WWF verlangt, dass im Bebauungsplan Vorgaben zu den Fassaden gemacht werden. Dass Glasscheiben nicht zu Todesfallen für Vögel werden, sollen die Fassaden mit spiegelfreiem oder reflexionsarmem Glas oder mit Rollläden gestaltet werden. Gegen den Bebauungsplan Citygate sind bei den Behörden total 3 Einsprüche eingegangen. Jetzt zum Wetterbericht mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen ist die meiste Zeit bewölkt. Dazu tut es an vielen Orten mal ein bisschen schneien, speziell am Morgen. Am Nachmittag gibt es höchstens noch um ein paar Zwang um ein paar Flocken. Temperaturen sinken heute Nacht auf etwa minus 6 Grad und morgen Nachmittag gibt es in der Stadt Basel minus 2 Grad, sonst im Basel-Bietzer zwischen minus 3 und minus 4 Grad. Am Donnerstag lockern die Wolken auf und an den meisten Orten scheint mal länger die Sonne. Temperaturen bleiben aber unverändert tief mit Höchstwert um die minus 3 Grad.
Das war die Obersendung vom Regionaljournal Basel mit Martin Jordan. Alle unsere Sendungen können Sie auch im Internet unter regionaljournal.ch nachhören. Dort können Sie unsere Obersendungen auch als Podcast abladen. In unseren Frühsendungen berichten wir morgen am Morgen ab 6:30 unter anderem über die Entwicklung der Fracht- und Passagierzahlen beim Flughafen Basel-Mülhausen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.